Mein Name ist Helene Fares und das hier ist Hayat. Hayat bedeutet Leben auf Arabisch und ich glaube daran, dass unser Leben nichts wert ist ohne Gefühle. Hayat ist ein Podcast, in dem es nur um Gefühle geht. In jeder Folge darf mein Besuch sich 3 von 32 Grundemotionen aussuchen, über die wir im Verlauf einer Folge sprechen. Dieser Podcast soll uns alle dazu bewegen, mehr in uns und unseren Gefühlen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn du möchtest, beantworte jede Frage, die ich stelle, auch für dich selbst. Viel Spaß mit dieser Folge. Mein heutiger Gast heißt Kul Savas. Kul Savas ist eine Deutschrap-Legende, ein Mann, der eine klare Meinung hat, Gerechtigkeit liebt und einer der erfolgreichsten Kunstschaffenden Deutschlands ist. Wäre er in den USA, so sagt er, würde er in einer Liga mit Jay-Z spielen. Und ich glaube, er hat recht. Mit Savas spreche ich über Schmerz, Liebe und Verachtung. Hallo Savas.
Hallo Helene.
Kapitel 1. Schmerz. Was ist der erste Schmerz, an den du dich erinnerst?
Der erste Schmerz, an den ich mich erinnere. Das Ding ist natürlich, in Retrospektive gibt es Sachen, wo man denkt, ich bin mir sicher, das war so das erste Mal, dass ich Schmerz richtig gespürt habe. Ob es dann so war, kann man fast nicht mehr beantworten, ne? Es ist halt aus der Kindheit. Ich denke schon, dass es für mich sehr, sehr schmerzhaft war, als ich das Gefühl hatte, mein Vater ist jetzt nicht mehr da und wird mitgenommen und landet im Knast. Und weil ich erinnere mich, dass meine Mutter das versucht hat zu verheimlichen, aber ich das trotzdem irgendwie mitbekommen habe, noch bevor sie es mir im Zug auf dem Weg nach Aachen gesagt hat. Noch aktiver erinnere ich mich an den Moment, ich habe einmal in der Zeit in diesen 5 Jahren mit ihm telefoniert und das war sehr intensiv, der Schmerz, weil ich habe versucht, das absolut zu unterdrücken und habe, soweit ich mich erinnere, nie wirklich geheult wegen dieser Situation mit meinem Vater, aber da, als er am Telefon war, da ging das nicht mehr und sind mir auch die Worte so im Hals stecken geblieben und das war sehr intensiv und daran erinnere ich mich, weil da war ich in Aachen, in dieser geschützten und warmen Umgebung mit meiner Oma und den anderen Familienangehörigen und mein Vater ist am Telefon und ist halt gerade in der Türkei im Knast und daran erinnere ich mich ziemlich intensiv.
Möchtest du unseren Zuhörern kurz erzählen, warum dein Vater ins Gefängnis musste?
Meine Eltern waren linkspolitisch aktiv und sind damals, als ich ein Jahr alt war, in die Türkei gezogen, haben dort einen Kindergarten eröffnet und haben halt parallel linkspolitisch gearbeitet und waren immer überzeugte Sozialisten, Kommunisten, wie auch immer man das nennen möchte. Und mein Vater wurde, weil er auch in der Druckerei tätig war, mehr oder weniger als Verantwortlicher der Druckerei festgenommen, weil er von jemandem genannt wurde als der Verantwortliche, der die Sachen, die regierungskritischen Sachen, die gedruckt wurden, der die zu verantworten hätte. Mhm. Und ja, deswegen ist er 5 Jahre im Bau gelandet.
Wie wurde denn mit diesem Schmerz umgegangen, als du klein warst? Wie hat deine Mutter darauf reagiert?
Das ist eine gute Frage, weil meine Eltern und überhaupt mein gesamtes familiäres Umfeld besteht aus Pädagogen. Alles Menschen, die irgendwie Sozialpädagogik gelernt haben, studiert haben und so weiter. Und trotzdem könnte ich dir nicht beantworten, ob das alles immer richtig war, wie damit umgegangen wurde. Weil es wurde nicht verheimlicht, aber es gab schon einen Anteil an, man sollte lieber nicht zu viel darüber reden. Also es war super ambivalent. Auf der einen Seite war es so, dass meine Eltern oder auch meine Mutter sehr, sehr offen dann Sachen ansprechen und manchmal gar nicht so kinderfreundlich oder kindsgerecht. Und auf der anderen Seite hatte ich dann doch auch das Gefühl, dass es vielleicht nicht genug thematisiert wurde oder vielleicht wusste auch keiner so richtig, was meine Ängste und Schmerzen da waren und hätte jetzt drauf eingehen können, ne? Und vielleicht mir auch die Angst davor nehmen können, dass er umgebracht wird oder was auch immer. Also ich habe mir das immer so ein bisschen zusammenreimen müssen auch und hatte dann natürlich so meinen eigenen Film irgendwie und habe gemerkt, dass ich lange das Gefühl hatte, ich muss mich damit selbst auseinandersetzen Und vor allen Dingen, als mein Vater dann noch da war, da war das noch nicht so gang und gäbe, dass man gesagt hat, so jetzt geht ihr mal in eine Familientherapie oder da kommt mal jemand zu euch nach Hause, der mit euch allen auch mal spricht und immer wieder und auch mal guckt, wie ist das bei den Kids. Und ich glaube, dass das heutzutage ja schon nochmal anders ist, ne? Also die wie man mit Traumata umgeht und vor allen Dingen, dass man auch weiß, dass eine Kinderseele einfach total verletzt und gekränkt sein kann, obwohl das nach außen hin überhaupt nicht so wirkt.
Du warst 11 Jahre alt, als dein Vater von seiner 5-jährigen Haft wieder zurückgekehrt ist. War der Schmerz dann weg?
Ich würde denken, zu dem Zeitpunkt kam es mir so vor, im Nachhinein, wenn ich die Dinge betrachte oder als ich versucht habe zu analysieren, was sind denn so die Sachen, ne? Ich meine, jeder hat ja so seine Päckchen und seine Probleme und irgendwann kommt man an den Punkt, im besten Fall, wo man darüber nachdenkt, was ist das, wo kommt das her? Da würde ich schon sagen, dass dieser Schmerz auch gewissermaßen ein Teil von mir geworden war. Und vieles, was auch danach passiert ist in meinem Leben, das glaube ich, führt dahin zurück irgendwie. Das kann man wahrscheinlich auch nicht ungeschehen machen. Aber ja, dieser Schmerz ist doch auch, also ich bin viel, viel melancholischer geworden. Vielleicht hätte ich mich eh dahin entwickelt, ich weiß nicht. Aber ich finde, ich bin ziemlich melancholisch. Ich glaube, ich habe so unterschwellig schon auch Verlustängste. Also so eine Mischung aus vielen Sachen.
Hast du das Gefühl, dass ein Schmerz kleiner werden kann oder werden wir einfach größer?
Ich denke schon, dass der Schmerz auch kleiner wird, ne? Es ist halt, leider Gott, es gibt so viel Floskeln, die aber oftmals auch die Dinge richtig beschreiben. Also ich habe vor 3-4 Jahren, ich weiß noch nicht mal mehr jetzt, wann das genau war, einen meiner besten Freunde verloren. Und Gott sei Dank war es am Anfang super intensiv, der Schmerz, ne? Und mit mir war wirklich nicht viel anzufangen zu dem Zeitpunkt. Aber das hat mir, würde ich sagen, ganz gut geholfen, weil ich kam dann so an den Punkt, wo man dann so sagt, man heult so viel, dass man gar nicht mehr heulen kann. Und dass man eigentlich so irgendwie, es ist so fast schon alles raus. Aber der Schmerz ist natürlich da, ne? Also wenn ich an meinen Freund dann denke, dann bin ich natürlich traurig und das tut weh. Aber ich merke natürlich, arrangiert man sich damit und der Schmerz, ich denke schon, dass der auch vergeht, ne? Und dass der abflacht.
Welches Arrangement hast du mit dem Tod?
Oh, kein so richtig gutes bis jetzt. Ich habe nach wie vor Angst vorm Tod. Ich habe Freunde, die, glaube ich, viel gesünder damit umgehen, viel besser damit umgehen. Aber bewundere ich auch. Aber wenn ich das versuche, für mich macht das keinen Sinn. Für mich macht es keinen Sinn, von seinen Liebsten entrissen zu werden. Aber ich muss auch dazu sagen, ich lebe jetzt nicht irgendwie 10 Jahre mit einer Krankheit oder mit Demenz oder mit ständigen Schmerzen, als dass ich sagen könnte, du, der Tod ist für mich ein gern gesehener Freund, der soll jetzt endlich kommen und ich möchte befreit werden. Sondern bis jetzt ist es so, dass ich mir denke, gerade auch, weil ich Vater geworden bin vor 7 Jahren, dass für mich das denkbar Schlimmste ist, ne? Also nicht nur mein Tod, aber natürlich in erster Linie, wenn meiner Familie was zustößt. Aber ich möchte auf keinen Fall gehen. Ich habe das Gefühl, dass das fühlt sich für mich total sinnlos an, wenn man dann weg ist und alles nicht mehr mitbekommt und vor allen Dingen nicht mehr seinen Liebsten nah sein kann.
Du hast gesagt, dass dein Freund vor wenigen Jahren gestorben ist. Da war dein Sohn ja schon auf der Welt. Mhm. Hat dir das Dasein deines Sohnes dabei geholfen, den Schmerz zu verarbeiten?
Auf so einer ganz praktischen Ebene definitiv. Das ist doch so auch bei Eltern, denen das Schlimmstmögliche passiert, wenn ein Kind von denen stirbt und die haben dann noch ein Kind oder mehr Kinder noch. Und dann sagen die, ja, aber wir mussten ja für die anderen Kinder funktionieren. Also das Leben ging ja weiter, ne? Also nach wie vor habe ich meinen Sohn dann zur Kita gebracht oder habe dann ja nach wie vor mit ihm Sachen unternommen und so weiter. Also wie gesagt, aus so einem ganz praktischen Ding heraus auf jeden Fall. Und ich habe es mir versucht, natürlich auch gut zu reden, aber ich muss sagen, so der Anteil in mir, der irgendwie esoterisch ist und der an so eine feinstoffliche Ebene glaubt, der der kommt dann sehr an seine Grenzen, wenn es dann so heftig wird, wie in dem Fall, dass du dann einen Freund verlierst und du sagst einfach, ja, der ist tot, ich kann mir das jetzt nicht schönreden und da gibt's jetzt nichts irgendwie, was das jetzt gut reden würde und diese ganzen, also dann hilft auch wirklich gar nichts mehr in dem Fall eigentlich. Und aber ja, es war, also ich hätte jetzt nicht sagen können, ja, mein Sohn und vielleicht lebt auch irgendwas von ihm in ihm weiter, so ein Quatsch nicht. Also es war einfach, ja, muss jetzt weitergehen und man bemüht sich jetzt natürlich auch, den Rest der Familie da nicht mit in so ein Loch zu ziehen.
Kapitel 2. Liebe. Welche ist die stärkste Form der Liebe, die du je empfunden hast?
Meinem Sohn gegenüber, definitiv. Das ist unvergleichbar. Ich glaube, dass man schon als Kind allein schon aus der Notwendigkeit heraus, seine Eltern zu lieben und vor allen Dingen auch seine Mutter zu lieben, dieses, wie bei Tieren, dieses einfach Bezugsperson, bei den meisten Tieren, manchmal ist es ja auch nicht die Mutter, aber ich glaube, als Kind vermutet man, dass das so der höchste Level ist und wahrscheinlich ist es dann auch das höchste, aber hat ja auch viel mit Schutzbedürfnis und so weiter zu tun und bei einem Kind ist es völlig anders, es ist viel, viel, viel intensiver. Es ist für mich unbeschreiblich, es ist definitiv nicht so, wie Leute beschrieben haben, du siehst dein Kind das erste Mal und du bist schockverliebt, vielleicht kann das bei Müttern so sein, weil die da 9 Monate gewartet haben drauf und das Kind bei sich im Bauch hatten, aber das war bei mir nicht der Fall, sondern da war es so, okay, hier ist meine Verantwortung, Verantwortungsbewusstsein und natürlich wow, sweet, schön und alles toll, aber mit der Zeit, wenn das dann so diese anderen Levels erreicht, ne? Wenn aus diesem reinen Verantwortungsbewusstsein einfach dieses ganz tiefe Instinktive, ich muss dieses Wesen beschützen um jeden Preis, ne? Und vor allen Dingen wird dein Kind im besten Fall auch dann zu deinem besten Freund. Also ich würde sagen, mein Sohn ist auf jeden Fall mein bester Freund geworden irgendwie. Ja, da kommen relativ viele Sachen und für mich ist auch ein bisschen so die Erklärung, gerade bei mir ist es ein Sohn, der sieht mir auch ein bisschen ähnlich, also und der hat auch so ein paar Macken von mir übernommen. Es ist schon so, als ob man seine Kindheit nochmal durchlebt, aber auf einer anderen Ebene. Und man kann jetzt nochmal was für sich selbst tun und man liebt sich. Und ich glaube, die größte Liebe ist vielleicht sogar noch mehr als bei den Eltern die eigene Liebe, ne, zu sich selbst. So, und die wird dann tatsächlich ersetzt. Also ich würde, natürlich würde ich für jeden aus meiner Familie jetzt, wenn man mich so fragen würde, sterben. Aber in der Tat ist es so, für das eigene Kind würde man, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, wird man alles tun. Also wirklich vor den Zug springen und so weiter. Also das, ohne dass das irgendwie, also es gibt ja die Geschichten, ne, diese fürchterlichen, tragischen Geschichten, wo ein Kind irgendwo hinabstürzt und die Eltern springen einfach mit rein, weil sie glauben, irgendwas noch tun zu können, obwohl das vielleicht auch völlig unlogisch ist und nicht funktionieren kann. Aber das ist so, die Liebe ist so stark, diese Band ist so stark zwischen Kind und Eltern, das ist Wahnsinn.
Im Vergleich zu deinen Eltern, wie gehst du mit den Emotionen deines Kindes um?
Gute Frage. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das immer so mit dem, wie meine Eltern mich großgezogen haben, vergleichen kann. Ich würde sagen, in meiner Kindheit war es so, meine Eltern hätten definitiv noch mehr zu tun, als mich großzuziehen. Also die politische Arbeit stand aber auch einfach ein bisschen aus dem resultierend, was denen gesagt wurde, was wichtig ist, irgendwie auch an erster Stelle. Mhm. Es war so, ich würde das vergleichen, oftmals, das würden meine Eltern nicht gerne hören, aber wie bei sehr streng religiösen Menschen, die auch sagen, das Feinstoffliche steht an erster Stelle und selbst die Familie kommt danach. Das ist bei uns anders. Also für mich natürlich, weißt du, meine Selbstverwirklichung, meine Musik, meine Freizeit, das hat alles einen Stellenwert, das ist mir auch wichtig. Aber für mich ist klar, dass all das überhaupt gar keine Rolle spielt, wenn es um meinen Sohn geht. Und ich versuche ernsthaft irgendwie auch, wenn es nötig ist, mit ihm dann auch zu sprechen und auch ernst auf die Sachen einzugehen und Sachen nicht unter den Teppich zu kehren. Ne? Wenn ich die Tendenz dazu hatte, dann weist mich auch mal meine Frau darauf hin oder auch umgekehrt, ne, wenn es andersrum ist. Aber es gibt auch Sachen, wo ich sage, okay, die gehören zu einer ganz normalen Entwicklung dazu und die will ich jetzt auch nicht überbewerten. Ne? Also ich versuche auch nicht aus allem ein Drama zu machen und versuche auch, ich sage ihm auch dann ganz ehrlich bei gewissen Sachen, du, ich glaube nicht, dass das so groß ist, wie du es jetzt gerade auch vor uns darstellst, aber natürlich immer vorsichtig. Also es ist viel häufiger, dass wir wirklich ganz klar auf ihn eingehen und sauber versuchen, die Sachen zu verstehen, auszudiskutieren und so weiter und so fort.
Wie fühlt sich diese Liebe, die du zu deinem Kind empfindest, in deinem Körper an?
Es gibt ja Momente, wo du dir dessen total bewusst bist. Und das sind ja oftmals die ruhigen Momente, ne? Wenn du mal allein bist. Zum Beispiel, wenn ich im Studio bin, eigentlich genieße ich das absolut, ins Studio fahren zu können und von Berlin irgendwie 3,5 Stunden weg zu sein und dass keiner mich erreichen kann. Aber ich merke schon auch ab dem zweiten Tag, dass es wirklich mich schon innerlich auch ein bisschen zerreißt, ne? Und ich dann, das hatte ich früher nie und wirklich absolut den Drang dann auch verspüre, nach Hause zu gehen und auch bei meinem Sohn zu sein, vor allen Dingen, wenn ich merke, dass er dann traurig ist oder vielleicht abgeturnt ist, dass ich gerade nicht da bin und auch die Momente, wenn ich ihn zum Beispiel ins Bett bringe, bringe ihn sehr, sehr häufig ins Bett, da wird das einem bewusst, ne? Und natürlich versuche ich dann auch so diese ruhigen Momente mit ihm auch für mich zu nutzen, dass ich sage, weißt du, boah, wir sind so gesegnet, das ist so toll, dass man, weißt du, dass wir hier so sein können, dass er so beschützt aufwachsen kann und vor allen Dingen, das, weißt du, unvorstellbar für mich, dass ich hätte an so einen Punkt kommen können, wo sich das alles so gut und so gesund und warm anfühlt und dann ist das, ja, dann ist es am ehesten ein warmes Gefühl, eigentlich vergleichbar mit, wenn man so beim Wellness ist und so gerade mit so einem warmen Handtuch zugedeckt wird oder so nach einer Massage.
Kann man eine romantische Liebe zu mehr als einer Person hegen?
Ich denke tendenziell, alles ist möglich, ne? Und ich glaube, Gefühle sind sehr unterschiedlich und ich fände es einfach unfair, einfach so aus so einem eigenen Ding heraus, Impuls heraus zu behaupten, nee, das geht nicht. Es gibt natürlich Dinge, die sind irgendwie in der Natur verankert und die sind instinktiv und die sind fürs Überleben notwendig. Aber der Mensch hat auch gezeigt in seiner Evolution und in seiner Entwicklung, dass er auch viele Dinge, der Mensch ist bereit, viele Dinge zu tun und auch anders zu tun, einfach weil er die Möglichkeit dazu hat. Und manchmal sind sie richtig, manchmal sind sie vielleicht nicht so richtig, manchmal bringen sie was oder auch nicht. Insofern, ich glaube, es wäre möglich. Ich glaube nicht, dass es unbedingt super einfach ist, wenn wir jetzt über eine Beziehung sprechen. Aber ich glaube, es wäre ein Konzept, was es wert ist, dass man darüber mal nachdenkt und guckt, ob es funktionieren kann. Ne? Ich meine, man kennt diese Extrembeispiele. Da sitzen dann 3 Leute im Fernsehen und sagen, ja, wir haben hier so eine Dreiecksbeziehung, wir leben alle unter einem Dach und weißt du, die kommen dann auch noch ein bisschen hirnverbrannt rüber, dann lacht man darüber oder sagt sich, was für Vollidioten und geht halt vielleicht nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an dieses Thema dran, aber ich bin eh nicht so der Romantiker, daher kann ich es nur schwer beantworten. Ich würde denken, ja, es ist möglich, weil ich davon ausgehe, dass alles möglich ist.
Kapitel 3 Verachtung. Gibt es Menschen, die du eines Tages geliebt hast, heute aber verachtest?
Das ist, finde ich, eine furchtbar schwere Frage. Ich würde auch sagen, warum ich die sehr schwer finde zu beantworten. Weil in dem Moment, wo man es beantwortet, wird einem manchmal klar, dass vieles davon auch das eigene Ego ist, dass es gekränktes Ego ist und es kommt einem falsch vor. Heißt aber nicht, dass es nicht so ist. Ja, die gibt es. Ich habe nicht alle davon sehr doll geliebt. Manche mochte ich vielleicht für eine Zeit lang. Manche fand ich okay. Manche mochte ich eh überhaupt nicht. Aber ja, da gibt's halt auch verschiedene Stufen, ne? Also zum Beispiel, es gibt welche, die mir von Anfang an nicht koscher waren, mit denen ich ein Riesenproblem von Anfang an hatte, weil ich sage oder das Gefühl hatte, also da fallen mir direkt so 2 Typen ein, wo ich das Gefühl hatte, boah, die sind so von Grund auf negativ und so bösartig, die haben so viel schlechte Energie, dass ich nicht mal weiterdenken wollte, was ist denen wohl alles passiert, dass sie so geworden sind. Also denen wollte ich nicht mal die Chance geben, weil die waren so destruktiv und oder sind so zerstörerisch und so destruktiv und so ekelhaft, dass dass ich dann nur das Bedürfnis hatte, die müssen unbedingt von mir wegbleiben. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht so wie im Tierheim, da hast du Tiere, du weißt, jedes hat eine andere Geschichte und dann hast du auch mal, weißt du, da hast du vielleicht auch mal einen Pitbull, wo die sagen, ja, der hat den und den und den gebissen, aber du hast so vielleicht die Bereitschaft, die Geschichte dahinter zu sehen und das zu akzeptieren. Und dann gibt es wiederum welche, wo du sagst, boah, das ist mir viel zu viel, damit kann ich nichts anfangen. Ne? Diese Menschen gibt es, die ich von Grund auf eh schon immer verachtet habe und wo es mir auch egal ist, ob ich denen jetzt, ob das jetzt ungerecht ist oder ob das richtig von mir ist. Und dann gibt es wirklich die, die mich gekränkt haben, einfach die mich menschlich gekränkt haben, die meine Gefühle gekränkt haben, wo es dann irgendwann mal aus einer Freundschaft heraus resultiert ist. Ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass es völlig okay ist, sich auch zu trennen und auch getrennte Wege zu gehen. Bloß ich glaube, man ist es schon auch einer Freundschaft hier und da auch mal schuldig, dass man, es geht auch gar nicht darum, dass ich sage, ja, ich brauche dieses Vier-Augen-Gespräch, man muss sich hinsetzen, man muss sich in die Augen schauen, aber ich finde, dann so zu tun, als ob das, und auch nicht wertschätzen zu können, das, was man erlebt hat, so, ne, das finde ich total falsch. Man kann sogar sagen, also ich habe das ja oft in meinem Leben, dass ich mich von Menschen trenne oder dass sich Menschen von mir trennen, weil wir verschiedene Businesswege gehen. Und das ist auch immer noch verletzend, aber selbst das habe ich gemerkt, kann man so hinkriegen, dass es okay ist, indem man transparent und offen miteinander kommuniziert und damit, dass man sagt, du als Mensch respektiere ich dich. Ich glaube, das ist das Ding. Ne? Also Wertschätzung für die Zeit, aber auch Respekt als Mensch, dass man sagt, ich respektiere dich so sehr, dass ich dir das so offen auch sage. Und ich hatte zum Beispiel eine Situation, da war zu dem Zeitpunkt einer meiner engsten Freunde und ich habe ihn in einer Zeit begleitet, wo er quasi gar nichts am Start hatte, jetzt künstlerisch und so weiter und so fort. Der hatte so als Mensch, hatte der sein Umfeld, hat sein Ding gemacht und so weiter. Und ich will auch gar nicht sagen, ich habe ihn gemacht als Künstler oder so, aber ich habe ihn da begleitet und habe ihm da hundertprozentiges Vertrauen geschenkt und habe so ihn teilhaben lassen an meinen Projekten, einfach weil ich geglaubt habe, das ist einfach ein guter Typ. Das ist ein guter Typ, der, ich glaube, ich bin gerne mit dem in einem Team. Und irgendwann war es dann soweit, dass nach ein paar Jahren, dass er vielleicht mit seiner Position nicht mehr so zufrieden war und so. Und das wäre auch alles okay gewesen. Aber das entscheidende Ding war dann, dass er quasi, davor haben wir alles transparent gemacht und dann hat er angefangen, hinter meinem Rücken Sachen zu machen. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Also hätte der mit mir offen kommuniziert, hätte ich die Möglichkeit gehabt zu sagen, zum einen, du lass mich versuchen, businessmäßig davon teil weiterhin zu sein, wenn es mir wichtig ist und dir ein gutes Angebot zu machen. Oder man hätte auch sagen können, ey, verstehe ich voll, fair enough, du hast mir das gesagt, geh deinen Weg, wir können wirklich oder wir sollten Freunde bleiben und selbst wenn nicht, lass uns sauber auseinandergehen. Aber da habe ich mich schon sehr hintergangen gefühlt und da ist dann auch eine gewisse Form von Verachtung entstanden, obwohl ich weiß, dass dieser Mensch absolut liebenswert ist und toll ist und coole Seiten an sich hat und das ist echt so ein Wechselspiel der Gefühle, ne? Also es ist schon, dass ich ihn auf der einen Seite sehr mag und gerne noch mit ihm wäre und auf der anderen Seite bin ich menschlich zutiefst enttäuscht von ihm und deswegen auch irgendwie auch, da ist auch so ein Anteil Verachtung bei.
Du hast vorhin davon gesprochen, dass in jedem Empfinden von Verachtung auch ein Stück gekränktes Ego ist. Wie gehst du mit den Gedanken an verletztes Ego um und wie heilst du dein verletztes Ego?
Ich glaube, was sehr, sehr schwer ist, ist für sich klarzukriegen, dass man nicht das Maß aller Dinge ist und dass man vielleicht auch nicht der beste Typ ist, der man sein kann. Insofern habe ich für mich angefangen zu akzeptieren, dass manchmal mein Ego gekränkt ist und dass ich auch mal neidisch sein kann. Das ist halt super schwer, auch sich selber sowas einzugestehen, ne? Und zu sagen, ey, das nervt mich gerade, weil ich wäre jetzt gerne in dieser Position oder ich habe das Gefühl, ich hätte das verdient, ne? Und ich glaube, umso eher man sich das selber klar machen kann und umso eher man selber schaut, da sehr reflektiert und sehr klar in den Spiegel zu blicken, oder halt auch zurückzublicken, umso schneller heilt man auch, weil ansonsten sucht man ja den ganzen Tag auch nach Gründen, ne? Und dann, anstatt dass es intern geregelt wird, ist es dann so ein externer Prozess und das macht einen nur kirre und das ist, glaube ich, nicht so konstruktiv.
Ich kenne das Gefühl von mir aus den letzten Jahren auch total intensiv und bei mir hat bisher nur eine Sache geholfen und das ist beten. Mhm. Einfach nur beten, dass dieses Gefühl, was meine Seele so verdunkelt, endlich weggeht.
Mhm. Ja, wenn das funktioniert, großartig. Ich glaube, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe das sogar mal ausprobiert, obwohl ich absolut nicht religiös bin. Hat bei mir gar nicht geklappt. Habe ich in verschiedensten Konstellationen übrigens auch mit verschiedensten Menschen. Aber ja, manchmal ist es auch so, für sich zu sehen, den Vorteil, den es bringt, wenn man es weglässt. Ne? Also ich versuche, mich mit Menschen zu umgeben, von denen ich was lernen kann. Und unter anderem Richard, mein Manager, mit dem habe ich öfters mal Gespräche, wo ich ihn dann frage, ja, wärst du nicht sauer, auch wenn du jetzt in meiner Position wärst? Und er sagt, nö, weil es wird mich ja gar nicht weiterbringen. Er sagt, musst du einfach abschalten. Und es ist natürlich einfach gesagt, aber er sieht das so pragmatisch, dass ich mir sage, ja, da ist eine sehr simple Wahrheit, ne? Also einfach abschalten, weil das bringt einen absolut nicht weiter. Und also auf kleiner Ebene kann ich das, weil meine Frau ist zum Beispiel so, die regt sich viel mehr über, nicht super häufig, aber die regt sich auch über Kleinigkeiten auf oder über Leute, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben oder die mal vor Jahren was mit ihr zu tun hatten und ist dann oftmals kurz davor, dass sie sagt, ja, ich schreibe der jetzt und so, was ist das für eine dumme Aktion und so, was soll dieser Blödsinn, will die mir jetzt auf den Sack gehen? Und dann sage ich, du, es wird keinen Unterschied machen, so, ne? Du willst doch auch gar nichts du willst doch nichts mehr von dieser Person. Es macht einfach keinen Sinn. Und das hilft dann manchmal.
Du hast gesagt, dass du als Kind deine Gefühle eher zur Seite geschoben und unterdrückt hast, beziehungsweise die Dinge mit dir im Stillen alleine versucht hast auszumachen. Wie gehst du denn heute mit deinen Gefühlen um?
Bei einigen Sachen genauso, aber das, was man immer sagt, ne, das Reden hilft, das stimmt schon. Aber mit jedem auch über was anderes. Also ich hab einen sogenannten besten Freund, wenn man das so nennen möchte. Ich würde sagen, der Freund, der halt am meisten irgendwie von einem weiß und der irgendwie am nächsten an der Familie dran ist, mit dem rede ich schon, habe ich das Gefühl, über alles. Und da ist das Schöne, dass da auch keine blinde Loyalität von seiner Seite ist, sondern er auch wirklich immer noch kritisch auch nachfragt und aber trotzdem mir immer einen sehr, sehr starken Support gibt. Dann habe ich einen Freund, der sehr belesen ist und der ganz viel neue Standpunkte, also das ist ein anderer, der mir neue Sachen irgendwie dann sagt zu einer Situation, das tut mir auch gut. Und je nachdem wege ich das ab, ne? Wenn es so was Familieninternes ist, dann würde ich am ehesten halt mit einem besten Freund darüber sprechen. Aber wenn es so allgemein ist oder mit anderen Leuten, dann habe ich da halt diesen einen speziellen Freund, der wirklich Situationen auch schon viel in seinem Leben erlebt hat und der mir immer hilft, eine Situation auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Insofern versuche ich so viel wie möglich der Sachen, die mich irgendwie beschäftigen, dann auch mit anderen zu besprechen.
Wenn du eine Emotion für immer aus deinem Leben streichen könntest, welche wäre es?
Ich denke, das wäre Angst. Das wird zwar immer begründet, dass es sowas, so ein Instinktding ist und dass es wichtig ist. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, mich lähmt das extrem. Und das macht mich super irrational und es fällt mir, früher fiel es mir sehr schwer, damit umzugehen, aber nach wie vor ist das nichts, womit ich gut klarkomme. Ich mag das nicht und insofern ist das aber auch die Emotion, der ich mich am intensivsten stelle und mit der ich mich wahrscheinlich auch am meisten beschäftigt habe, ne? Und das merke ich, das hat in meinem Leben, es hat keinen großen Stellenwert in meinem Leben, aber es hat in meinem Leben, war das schon auch immer wieder mal ein Thema und es fiel mir immer schwer, damit vernünftig umzugehen. Ich glaube, jetzt bin ich da auf einem sehr guten Weg und habe das gut im Griff, wie ich dann darauf reagiere und vor allen Dingen, dass ich es so ruhig wie möglich dann auch angehe. Aber wenn ich mich erinnere, das hat für mich nichts Gutes getan in meinem Leben. Das ist auf jeden Fall Mist gewesen immer.
Danke, Savas.
Ich danke dir.
Hayat ist ein Podcast des Podcast-Networks von Sony Music. Produktion und Betreuung Luisa Sperrer und Samira Leitmann-Stetter. Audio-Engineer David Hofmann. Schnitt Jakob Leue. Idee, Produktion und Moderation Helene Fares.